Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Die Ärzte sagen, sie darf nicht kommen. Sie schnürt ihr Kleid wie eine Rüstung und macht ihren gebrochenen Körper zur letzten Leinwand.
Dr. Farrill hat mir erklärt, wieder einmal, warum ich nicht teilnehmen kann. Mein Herz, sagt er. Mein Kreislauf. Das Blut, das mein rechtes Bein nicht mehr richtig erreicht. Das Bein, das seit meinem 6. Lebensjahr versagt. Seit der Straßenbahn. Seit immer. Er spricht zur Luft über meinem Kopf, benutzt Wörter wie Risiko und kontraindiziert, als wäre mein Körper ein Problem, das seiner Lösung bedarf. Ich höre zu. Ich habe Ärzten 28 Jahre lang zugehört, seit die eiserne Haltestange in mich eindrang und mich zu jemand Neuem machte. Dann sage ich ihm, bringt mein Bett in die Galerie. Das Himmelbett, das geschnitzte Mahagoni. Meine Stimme ist ruhig, so wie sie es ist, seit ich aufgehört habe, um Erlaubnis zu bitten. Die Krankenwagenfahrer sollen vorsichtig mit den Spiegeln sein. Wenn ich bei meiner ersten Einzelausstellung in meinem eigenen Land erscheinen soll, 45 Jahre alt und endlich nach Hause eingeladen, nach Ausstellungen in Paris, New York, überall außer hier, werde ich nicht zusammengesunken in einem Rollstuhl ankommen wie jemand, der sich ergibt. Ich werde gekleidet ankommen, geschmückt, gefasst, wie ich immer angekommen bin. Wenn La Pelona mich heute Nacht will, kann sie mich unter meinen Gemälden finden. In allem, was ich mir je zu eigen gemacht habe. Christina breitet drei Möglichkeiten über das Fußende meines Bettes. Die grüne Seide aus Oaxaca, schwer von goldener Stickerei. Der purpurne Samt, den ich zu unserer zweiten Hochzeit trug. Meiner und Diegos, im Dezember 1940, als wir nach der Scheidung wieder heirateten. Nachdem die zwei Fridas unsere blutenden Herzen auf die Leinwand gegossen hatte. Nachdem wir akzeptiert hatten, dass keiner von uns die dauerhafte Abwesenheit des anderen überleben konnte. Und das Schwarze mit Gold aus Yucatan, schwer wie ein Ritual. Ich berühre jedes Einzelne. Meine Finger sind dünn geworden. Die Jadearmbänder rutschen, wo sie früher saßen. Ich habe in diesen Monaten abgenommen. Der Körper beginnt seine Vorbereitung auf den Abschied. Aber die Fingerspitzen erinnern sich. Sie finden die erhabenen Stickfäden. Irgendjemandes Großmutter stickte diese Blumen vor der Revolution. Die Finger folgen Mustern, die älter sind als die Conquista. Das Grüne, sage ich zu Christina, für die Galerie. Nicht das Purpurne? Diego würde das Kleid bevorzugen, das ich für ihn trug. Aber heute Nacht kleide ich mich für mich selbst. Ihre Hände halten inne auf dem Stoff. Wir sind vorsichtig miteinander seit dem Verrat, seit der Haarnadel, ihrer Haarnadel, die ich in Diegos Bett fand. Wir arbeiten jetzt um diese Wunde herum. Sie hilft mir mit dem Huipil. Die gestickten Blumen fangen das Nachmittagslicht ein. Und ich erinnere mich. Das erste Mal, als ich Tijuana trug, war ich 22 und dumm vor Liebe. Diego wollte eine mexikanische Braut. Nicht die Preparatoria-Studentin, die über Philosophie stritt, nicht Guillermo Carlos' Tochter mit dem deutschen Einschlag. Er wollte die Frau von Tehuantepec, traditionell, indigen, üppig genug, um seine Wandbilder zu füllen. Also wurde ich sie, ließ ihn die Huipiles und die Jade aussuchen, schaute in den Spiegel und sah, was er sah. Exotisch, schön sein. Aber etwas veränderte sich über die Jahre. Die Tracht begann, mich zurückzutragen. In Yucatan führen die Frauen die Märkte. Sie besitzen die Stände, zählen das Geld, gehen über ihre Plätze, als gehörten sie ihnen, weil sie das tun. Die Marktwirtschaft der zapotekischen Frauen hat 4 Jahrhunderte der Kolonisierung überlebt, und wenn ich ihre Kleider trage, trage ich ihr Überleben. Nicht, weil Diego darum bat, weil die Frauen des Istmus mich lehrten, wie Macht aussieht. Wenn sie sich weigert, sich zu entschuldigen. Das Kleid verbirgt mein versagendes Bein unter seinen langen Röcken. Aber es verbirgt nicht, um zu vermindern. Es verbirgt, damit das, was sichtbar bleibt, lauter spricht. Als ich dieses Kleid zum ersten Mal für mich selbst trug, nicht für Diegos Blick, sondern für meine eigenen Zwecke, war ich in Paris. Umgeben von Europäern, die mich Surrealistin nennen wollten, meinen Automatismus lobten, meine Symbole als Chaos erklärten, das ich selbst nicht begreifen könne. Keine Träume, sagte ich zu Breton, während draußen vor jener Pariser Galerie Schnee fiel. Was ich male, ist real. Mein Körper, meine Geschichte, meine Wahrheit. Die Tehuana war diese Wirklichkeit sichtbar gemacht, nicht exotisch, nicht primitiv, gewählt. Christina befestigt die Jade an meiner Kehle, die präkolumbianischen Perlen, die ich auf La Lagunilla fand. Nach Detroit, nach dem Blut und dem leeren Bauch, als ich hohl nach Mexiko zurückkehrte und dieses uralte Gewicht vorfand, das darauf wartete, beansprucht zu werden. Der kühle Stein legt sich an meine Schlüsselbeine, schwer von Großmüttern, die ich nie kennen werde, ihre Gesichter gemalt in meinem Stammbaum neben Papas dokumentierten Deutschen. Die Blumen für mein Haar dauern am längsten. Sie windet Bänder, während ich sie anweise, nicht weil ich es nicht selbst tun könnte, sondern weil meine Arme jetzt ermüden und ich heute Nacht eine Galerie zu überstehen habe. Als sie fertig ist, schaue ich in den Spiegel. Derselbe Raum, in dem Mama jenes erste Glas über meinem Krankenbett aufhängte, vor fast 3 Jahrzehnten. Wo ich mein eigenes zerschmettertes Gesicht kennenlernte, jeden Schatten nachzeichnend, bis Beobachtung zur Macht wurde. Wo ich später mein Haar schnitt und Diegos Anzug anzog und entdeckte, dass Männliches und Weibliches immer schon in mir gelebt hatten, auf Erlaubnis wartend. Dieselben Wangenknochen blicken nun zurück, älter, tiefer gezeichnet von Jahren des Schmerzes. Die Tehuana rahmt alles ein, nicht verbergend, sondern verkündend. Ich lernte, mich zu kleiden, wie ich malen lernte. Jede Wahl eine Verweigerung, jede Farbe ein Anspruch. Das Huipil hält, was die Leinwand nicht kann. Den Körper selbst, der zum Pinselstrich wird. Die Frau, die nicht verschwinden wollte, ihr Überleben tragend, wie eine heilige Gold trägt. Die Worte kommen ganz an, so wie die besten Wahrheiten ankommen, durch den Körper, nicht den Verstand. Diego füllt den Türrahmen, als das Licht zu schwinden beginnt. Er ist zu groß für jeden Rahmen, sein Bauch, seine Gegenwart, seine Augen bereits feucht. Er versucht seit Wochen nicht zu weinen, seit Dr. Farrell uns beiden sagte, was wir bereits wussten. Friducita. Seine Stimme bricht. Lass das, Panzon. Ich greife nach seiner Hand. Wenn du mir das ganze Kleid voll weinst, werde ich dich heimsuchen. Er lacht, gebrochen. Du suchst mich jetzt schon heim. Er richtet meinen Resplandor, den Kopfschmuck aus Spitze, der sich hinter meinem Gesicht erhebt wie ein Heiligenschein. Seine gewaltigen Malerhände sind sanft. Wir haben einander auf jede Weise verwundet, die zwei Menschen kennen. Und wir sind immer noch hier. Noch immer zusammen am Ende. Du siehst. Er hält inne. Ich weiß. Ich ertappe mich beim Lächeln. Ich sehe aus wie ich selbst. Der Krankenwagen kommt in der Dämmerung. Sie tragen mich auf einer Bahre zum Krankenwagen. Mein Himmelbett wartet in der Galerie. Christina brachte es heute Morgen aus der Casa Azul, stellte es auf wie einen Thron. Christina und Los Fridos, meine Schüler, die mir von La Esmeraldas Klassenzimmern in den Garten der Casa Azul folgten, haben es behängt mit Papierblumen und Spiegeln, mit kleinen Retablos, geliehen aus Mamas Sammlung. Zuckerschädel auf den Geländern, weil La Pelona und ich zu lange Gefährtinnen waren, um vorzugeben, sie sei nicht eingeladen. Maria Luisa und ihr Pferd fahren heute Nacht mit mir, die gemalte Retablofrau, die mich lehrte, als ich 18 war, dass eine Katastrophe bezeugt werden kann, ohne überwunden werden zu müssen. Zinnoberrot für das Blut, Azurblau für den Himmel, der zusah und blau blieb. Die Bewegung schmerzt. Alles schmerzt, Wirbelsäule, Hüfte, das Bein, das seit Jahren zentimeterweise stirbt. Aber der Schmerz ist alter Gefährte. Wir haben eine Übereinkunft. Durch die Fenster sehe ich Mexiko-Stadt vorbeiziehen. Die Straßen, die ich als Mädchen ging. Derselbe Himmel, der über der Casa Azul hing, als ich zum ersten Mal lernte, was es bedeutet, das Zerbrechen zu überleben. meine Schüler zu lehren, dass der Nopal kein Gegenstand ist, sondern ein Überlebender. Wurzeln zu malen, die aus meinem Körper in die Erde wachsen. Die Erde, die nährt, was wächst. Mein ganzes Leben hat mich auf heute Nacht vorbereitet. Lola Alvarez Bravo empfängt uns an den Galerietüren. Frida. Ihre Stimme bricht an meinem Namen. Sie organisierte diese Ausstellung, kämpfte dafür, kämpfte für mich, als das Ministerium bezweifelte, dass eine bettlägerige Frau Ehrengast bei ihrer eigenen Schau sein könne. Sie sind gekommen, alle sind gekommen. Was zum Teufel habt ihr erwartet? Sie tragen mich in die Galleria de Arte Contemporaneo, wie eine Heilige am Prozessionstag. Die Menge teilt sich. Ich höre Luft holen. Jemand weint. Blitzlichter explodieren, kleine Zeugen, so wie Papa mich lehrte, die Kamera zu verstehen. Das Himmelbett bewegt sich durch die Galerie, vorbei an meinen Gemälden an den Wänden, und ich sehe, was ich in einem ganzen Leben geschaffen habe. Die zwei Fridas, die Händchen halten, während ihre bloßgelegten Herzen durch eine einzige Arterie ineinander bluten, keine die andere zerstörend, beide gemeinsam überlebend. Die Wurzeln, die aus meinem Körper in mexikanische Erde wachsen. Der Hirsch, von Pfeilen durchbohrt, noch immer stehend. Die Wirbelsäule als gebrochene Säule. Das Gesicht, das aus 100 Leinwänden zurückgeblickt hat. Sie stellen mein Bett in die Mitte des Raumes. Und ich verstehe, was ich nie zuvor verstanden habe. Diese Gemälde sind nicht getrennt von mir. Sie entstanden aus diesem Körper, diesen Händen, diesem Gesicht, das ich im Spiegel kennenlernte und in Zinnoberrot und Gold dokumentierte. Das Kleid, das ich trage, ist derselbe Akt wie Farbe auf Leinwand. Sichtbar machen, was innen lebt, Fleisch in Aussage verwandeln. Ich liege in meinem geschmückten Bett inmitten meiner Gemälde. Ich bin das letzte Gemälde. Die Jade trägt Großmütter, deren Namen kein Archiv verzeichnete. Die gestickten Blumen tragen Generationen von Frauen, die der Eroberung zum Trotz stickten. Das Kleid trägt die Matriarchen von Yucatan, die nie um Erlaubnis baten zu besitzen, was ihnen gehörte. All das, die Seide und die Jade und das bemalte Gesicht und der gebrochene Körper, arrangiert wie eine Komposition, ist dasselbe, was ich immer getan habe. Keine Verstellung, keine Vorführung. Einfach, was ich bin. Diego steht am Rand meines Bettes, sein Gesicht von Tränen überströmt. Sie sind gekommen, sagt er. Ganz Mexiko ist gekommen. Nicht ganz. Ich greife nach seiner Hand, aber genug. Die Galerie bleibt voll bis Mitternacht. Freunde kommen an mein Bett, Feinde auch. Wir sind jetzt alt und alter Hass wird weich. Jemand bringt Tequila. Jemand anderes bringt Ringelblumen, Cempasúchil, die Blumen, die den Tod willkommen heißen. Ein Scherz, der nicht ganz ein Scherz ist. La Pelona hat den ganzen Abend neben mir gesessen. Die anderen können sie nicht sehen, aber ich spüre ihre kalte Geduld, die Gegenwart, die mir seit der Straßenbahn gefolgt ist, seit jeder Operation, seit jedem Blut, das ich verloren habe. Bald, sage ich ihr schweigend. Aber nicht heute Nacht. Heute Nacht trage ich alles, was ich je zu werden wählte. Heute Nacht liegt dieser Körper, gebrochen, treu, mein, arrangiert inmitten seines Werkes wie das letzte Ex voto. Katastrophe überlebt, Dankbarkeit dargebracht, keinem Gott außer meiner eigenen Sturheit. Diego beugt sich, um meine Stirn zu küssen. Lass das Gehen froh sein, denke ich. Lass mich gehen, ohne zurückzublicken. Die Worte formen sich seit Monaten in meinem Tagebuch, meine letzte Lehre an mich selbst. Friducita. Aber wenn ich muss. Ich berühre sein unmögliches Gesicht, das Gesicht, das ich geliebt und gehasst und gemalt habe und mich weigerte loszulassen. Dann lass es hier sein. Der Augenblick, in dem die Kunst und die Künstlerin endlich eins wurden. Er kann nicht sprechen. Er hält nur meine Hand, während sich die Galerie leert, während Mexiko in den Schlaf sinkt. Die Spiegel an meinem Bett fangen das letzte Licht. Ich sehe mich selbst zerteilt, gespiegelt, vervielfacht, das Gesicht, das ich mit 18 kennenlernte, Den Körper, den ich in jeder Gestalt gemalt habe, die Frau, die sich weigerte, ihr Leiden zu überwinden und es stattdessen in Zinnoberrot und Gold verwandelte. Keine Niederlage, Vollendung. Die Tehuana hält mich wie die Arme all meiner Großmütter. Die Gemälde schauen von den Wänden. Und in der grünen Seide und Jade und den gestickten Blumen bin ich endlich, was ich immer war. Das Subjekt meiner eigenen Aufmerksamkeit. Das Gemälde und die Malerin. Die Katastrophe und die Zeugin. Die Frau, die in einem Spiegel lernte, dass Schauen, wirkliches Schauen, das Nächste ist, was die Zerbrochenen je an Freiheit finden. Das Echo verklingt. Das Echo lebt weiter auf agoracosmica.org, eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Dort kannst du selbst mit 30 Stimmen der Geschichte sprechen, die Fakten und Hintergründe entdecken und unsere Bildungsplattform erkunden. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.